uns einsichtig zu machen, was er mit diesem Buch an Thesen ausdrückt, veranstaltet, beschreibt. Und wir müssen alle ganz gespannt und aufmerksam zuhören, damit wir das verstehen. Es kommt zuerst die Pflicht, wo wir voller Aufmerksamkeit lauschen müssen. Und dann, darf ich Ihnen verraten, kommt die Kür. Denn Herr Korff wird eine Erzählung lesen. Er sagte zu mir, suchen Sie sich eine aus. Und ich habe dann antiquarisch die Bücher, seinerzeit hatte ich nicht das Geld, um sie mir zu kaufen, antiquarisch die Bücher bestellt. Die lagen dann 3, 4, 5, 6 Tage bei mir auf dem Tisch. Ich habe es nicht gewagt, das Buch aufzuschlagen. Denn wenn Sie etwas lesen, was Sie 30, 35 Jahre vorher für gut empfunden haben, und dann es in hohem Alter neuerlich lesen, dann sind Sie manchmal ganz geschockt darüber, welche Kriterien Sie als junger Mann gehabt haben, nämlich keine. Ich habe mir dann irgendwann Mut angetrunken und als ich dann wieder nüchtern war, habe ich das Buch aufgeschlagen, habe die erste Erzählung gelesen und war begeistert. Es ist eine klare, großartige Prosa und ich freue mich, dass wir, wie ich eben schon sagte, nach der Pflicht die Kühe hier erleben dürfen, wo Herr Professor Korff dann in seine Jugendzeit zurücksteigt und eine Erzählung lesen wird, die er mit 28 Jahren geschrieben hat und die zuerst publiziert wurde 1969 in der FAZ. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit.
Ich werde mir erstmal die Jacke ausziehen. Auf ein so dickes Lob gehört Westfälisch eigentlich ein Schnaps.
Seit 4500 Jahren zerbrechen sich Wissenschaftler den Kopf darüber, wie nur sind die wundersamen altägyptischen Pyramiden gebaut worden. Was ganze Heerscharen von Experten an den Rand der Verzweiflung gebracht hat und möchte gern Wissenschaftler auf so abstruse Ideen, dass die Pyramiden das Werk von Außerirdischen seien. Für dieses jahrtausendealte Rätselraten hat ein Mann jetzt eine Lösung gefunden. Ein Mann aus Hannover. Er entdeckte, dass der Neigungswinkel der Pyramiden den Intervallen antiker Tonarten, also antiker Musik, entspricht. Über eines der 7 Weltwunder, dessen Entstehungsgeschichte nun ein bisschen anders klingt, Ute Kindler.
Sie sind schön und rätselhaft. Jahrhunderte haben Archäologen nach dem Bauprinzip geforscht, das den Pyramiden ihre Ästhetik verleiht. Ausgerechnet ein Philosophieprofessor aus Hannover hat das Rätsel jetzt gelöst. Sie wurden mit Zahlenverhältnissen aus antiken Tonintervallen gebaut.
Es gibt von den Pyramiden eine Kraft und als wenn sie singen würden. Es gehen Töne von ihnen aus, nur dass sie die Töne nicht hören, sondern sehen.
Im Tonstudio lässt es sich nachvollziehen. Nicht jede Tonfolge klingt schön, bestimmte Intervalle aber sehr wohl. Beispielsweise eine Terz, ein Dreitonschritt oder eine Quart, ein Viertonschritt. Und in diesen wohlklingenden Akkorden finden sich die gleichen Zahlenverhältnisse wie im Bauplan der Pyramiden.
Da ist so eine Länge von 3 Ellen und da ist eine Länge von 4 Ellen. Elle ist dieser Abstand. Und setzt 3 zu 4 zusammen, zu einem Rechteck, und zieht dann die Diagonale in dem Rechteck, dann hat man den Winkel einer Pyramide.
Seine Theorie überprüft Korff sogar in Ägypten. Bewaffnet mit einem Lasermessgerät aus dem Baumarkt reist er nach Kairo. Als Tourist getarnt untersucht er die antiken Kolosse und stellt fest, seine Berechnungen stimmen. Die Neigungswinkel der Pyramiden spiegeln musikalische Verhältnisse wider. Belege für seine These findet Korff auch in fast 4000 Jahre alten Papyrusrollen. Im alten Ägypten waren Arithmetik, Geometrie und Musiktheorie eine Wissenschaft. Doch kein Forscher vor Korff erkannte die Zusammenhänge in den alten Unterlagen.
Ein Akustiker hätte das sofort gesehen. Aber es hat eben jetzt über 2000 Jahre gedauert, bis das rausgekommen ist und ich habe es gefunden.
Die Entdeckung des Niedersachsen ist in Fachkreisen eine Sensation. Viele wissenschaftliche Theorien sind damit korrigiert.
Bei Korff beruht das alles auf exakten Berechnungen und klaren Beobachtungen. Das ist insofern eine ganz ernstzunehmende Entdeckung.
Ein Rätsel mehr um die Weltwunder scheint gelöst. Die Pyramiden sind steingewordene Musik. Deshalb wirken sie auf uns so ästhetisch und harmonisch.
Das war in der Tagesschau, Tagesthemen. Sie sehen, ich war ziemlich nervös. Und die, die mich da interviewt haben, haben im Grunde wenig davon verstanden. Aber immerhin, sie haben es gebracht und die These, die Grundthese war stimmt. Ich muss vielleicht ein bisschen lauter sprechen. Ja, okay. Zwei Dinge sind ganz wichtig. Vor 4000 Jahren waren die Menschen nicht dümmer. Sie waren intelligenter, gerade in Geometrie und Pyramidenbau. Und es gab eine Theorie. Die ist verschwunden. Im Mittelalter ist sie verschwunden. Und ich habe bei Platon, ausgerechnet bei Platon, in der Nomoi, einem Spätwerk, die Blaupause der Cheops-Pyramide entdeckt. Und zwar in einer Fakultätszahl. 5040, einmal, zweimal, dreimal, viermal, Fakultätszahlen kommen im Pascalschen Dreieck vor. Und der Querschnitt einer Pyramide ist immer ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck. Also müssen die Zahlen der Arithmetik auch in der Geometrie wiederkehren. Die Ägypter haben sich diese Zahlen zunutze gemacht, um die Pyramiden Flanken gerade zu halten. Denn eine Pyramide mit unterschiedlich hohen Stufen lässt sich nicht kontrollieren, in der Höhe und in der Breite nicht. Aber mit einer Skelettlinie dieses Pascalschen Dreiecks, die Zahlen aus dem Pascalschen Dreieck zu den entsprechenden Längen, geht das. Weiter ist es nicht. Es ist nur Mathematik, Bautechnik und Geometrie.
Und Musik.
Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich spiele Ihnen noch einen kleinen Film vor, der das RTL aufgenommen haben. Das waren junge Leute, die haben mir große Freude gemacht. Die haben mir gesagt, wir haben das nicht verstanden. Das Buch, das ist voller Zahlen, das ist unlesbar. Aber wir müssen jetzt das verfilmen. Seien Sie so gut und machen Sie so, dass es jeder versteht. Das hängt auch unsere Karriere davon ab. Ist mir in die Knochen gefahren und ich habe dann versucht, das zu machen. Das sind 6 Minuten, die hören wir jetzt. Können Sie mir helfen?
Ja.
Wer versteht hier was vom Computer?
Ich würde mal auf Play klicken.
Bitte?
Ja.
Auf Play klicken.
Doppelklick.
Doppelklick. Einmal klicken.
Ja.
Aber nicht drücken.
Nochmal.
Ich drücke schon drauf, aber es nützt nichts. Doppelklick.
Ja, hat sie schon.
Nee, da muss man oben vielleicht vorher markiert haben.
Bitte?
Nee, es kommt nicht. Vorher markieren?
Ja, jetzt ist es markiert. Jetzt ist es markiert. Jetzt
nochmal mit dem
Cursor drauf. Ach, da unten. Da muss man drauf. Ganz genau da. Der war sofort mit dem Kopf. Auf diesen Pfeil.
Geht doch eine von Ihnen an den Apparat, der sich davon was versteht. Wir
Aha. Ach so, anscheinend spielt er doch. Unbekannte DVD.
Oh.
Sie gehören zu den bekanntesten und ältesten erhaltenen Bauwerken, die Pyramiden. Seit 4500 Jahren zerbrechen sich Wissenschaftler den Kopf darüber, wie nur sind die wundersamen Pyramiden gebaut worden und was macht sie für uns so schön und ästhetisch. Für dieses Rätsel hat der Philosophieprofessor Friedrich Wilhelm Korff aus Wenigsen jetzt eine Lösung gefunden. Meine Kollegin Sandra Winkelmann hat sich seine Theorie erklären lassen. Mit diesen Bauwerken hinterließen uns die Pharaonen ein Weltwunder. Die Pyramiden sind schön und rätselhaft zugleich. Ihr Geheimnis ist ihr Klang, sagt Philosophieprofessor Friedrich Wilhelm Korff. Seine Entdeckung gibt eine Antwort auf ein jahrtausendaltes Rätsel.
Die Reihe der Pyramiden von Gizeh in den Nil herauf steht ein einziger Klang wie ein Glockenspiel.
Nicht jede Tonfolge klingt schön, bestimmte Intervalle aber schon. Darin befinden sich die gleichen Zahlenverhältnisse wie im Bauplan der Pyramiden. Korff hat dazu eine Musik komponieren lassen.
Die musikalische Intervalle und architektonische Proportionen sind im Grunde die gleichen. Das Auge hört gleichsam die schönen Proportionen. Das geht beim Haus so, beim Auto so, beim Frauengesicht so, überall. Man kann also, schöne Klänge sind das, die kann man nicht nur hören, man kann sie auch sehen.
Die Höhe der Pyramide und die Basislänge stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Auch in der Musik kann man Intervalle durch Zahlen beschreiben. Das Verhältnis 4:3 entspricht beispielsweise einer Quarte. Warum vor ihm niemand auf diese Idee gekommen ist, dafür hat Korff eine einfache Erklärung.
Das hat deswegen so lange gedauert, weil im alten Ägypten waren Architektur, Mathematik, Geometrie und Musiktheorie noch eine Einheit. Heute, nach 4000 Jahren, ist diese Einheit zerfallen, wie so viele Einheiten zerfallen sind. Alle Menschen rufen wieder nach solchen Einheiten zurecht. Heute weiß ein Musiktheoretiker nichts von einem Mathematiker.
Der 70-Jährige aus Bredenbeck bei Wenigsen begeistert sich nicht nur für das alte Ägypten. Er ist auch leidenschaftlicher Jazzmusiker. Und selbst mit seinem Kontrabass kann er die Ästhetik der Pyramiden erklären.
Wenn ich jetzt eine Quinte spiele, ja? Dann den. Und ich will jetzt absichtlich einen falschen Ton spielen. Also eine Pyramide bauen, deren Winkel dich in die Augen klingt. Dann spiele ich so. Also das ist nochmal die reine Quinte. Ist mal etwas weniger. Sie hören sofort, das klingt nicht. Das klingt überhaupt nicht. Aber das klingt. Das klingt. Sehen Sie, und das ist auch der Grund, weswegen die Architekten heute nicht wissen, wie sie eine klingende Pyramide bauen wollen. Wenn Sie eine Vorgabe kriegen, zum Beispiel in Paris, im Louvre, diese Glaspyramide, die dort steht, da sagt man dem Architekten, nun, du hast so viel Platz im Hof und sorgt dafür, dass die Pyramide so eben über dem Louvre steht. Dann macht er das, aber die Pyramide klingt nicht.
Die Steinmonumente sind aufgebaut wie Tonfolgen. Wie das Kind kann der Philosophieprofessor sogar mit diesem Kinderspielzeug zeigen.
Wenn ich das Rohr jetzt in Bewegung setze, dann hören Sie die Abfolge. Erstens Oberton, und dann kommt die Quinte, und dann kommt die Quart, und dann kommt die Terz, und dann kommt die kleine Terz, und dann kommt die kleinste. Was denn drauf? Das ist der Grundton. Das ist im Grunde der erste Oberton. Jetzt kommt die Quinte. Das ist die Quinte. Jetzt kommt drauf die Quarte.
Auf einer riesigen Leinwand im Wohnzimmer hat Korff seine Theorie dargestellt. Um festzustellen, ob die wirklich stimmt, weiß er selber noch. Bewaffnet mit einem Lasermessgerät untersucht der Niedersachse die antiken Kulisse. Denn selbst vor Ort sind die Wissenschaftler zunächst skeptisch.
Ich habe ein Taxi genommen und bin nach Bedum gefahren und wurde dort von einem Soldaten empfangen, die mit Maschinenpistolen aufpassten, dass die Touristen dort nicht umgebracht werden. Aber Sie haben mich begleitet zu dieser Stelle. Ich habe gesagt, diese Schicht muss 46 cm sein, 90/105 Ellen. Und diese Schicht da oben muss 21 Ellen hoch sein, das sind genau 50 cm. Und dann habe ich gemessen und stimmte. Und daraufhin habe ich einen Freudentanz aufgeführt und der Soldat nahm mich.
Das Ergebnis ist auch für Ägyptologen eine Sensation. Er habe bisher nur einen Kritiker gehabt, sagt Korff, und auch den konnte er ganz schnell widerlegen. Schließlich könne ja jeder seine Theorie nachrechnen.
Die Ägyptologie ist stumm, wie auf den Mund geschlagen. Die kann auch gar nicht reagieren, weil die Leute sich mit Musiktheorie, schon gar nicht mit antiker Musiktheorie beschäftigt haben.
Das letzte Wunder der alten Welt. Es ragt in Felsblöcken erstarrt aus der Wüste Ägyptens. Nach 4500 Jahren gibt es endlich eine Antwort darauf, was die Pharaonenbauten so schön macht. Es ist Musik, die Stein geworden ist.
Ja. Steingebaute Musik, die These ist so alt wie die Menschheit, dass die Architektur etwas mit Musik zu tun hat. Aber in diesem Fall hat es daran gelegen, dass diese verloren gegangene Einheit von Musiktheorie, Arithmetik und Geometrie Folgen hatte. Und zwar solche Folgen, dass ein Mathematiker weiß in der Regel, dass die Musik auch durch Zahlen, durch Frequenzen, Frequenzabstände ausgedrückt werden können, aber weiter nichts. Ein Musiker oder Musiktheoretiker, der beschäftigt sich mit Bach oder mit anderen Komponisten, die Zahlen in die Musik gelegt haben oder so weiter. Aber im Grunde ist diese Einheit zerfallen. Und daran hat es gelegen, dass diese einfache Bautechnik, die die Ägypter benutzten, die aber doch komplizierter ist, als man sie zunächst annimmt, dass die unentdeckt blieb. Ich habe aber etwas Neues entdeckt. In der FAZ stand das Wort Weltneuigkeit. Ja, okay. Worin besteht diese Neuigkeit? Ich bin hier in einem Laden, in einem Geschäft, einem wunderschönen Raum, lauter Bücher. Wenn Sie in die Geschichte der Buchkunst gucken, der Buchbinder, dann wird Ihnen etwas auffallen, dass man schon im Mittelalter Formate gewählt hat. Zum Beispiel dieses Format von Schäffre und 10 weiteren Pyramiden, das ist der Quartband. Wenn Sie das hier ergänzen, dann kriegen Sie ein Quartband. Aber es gibt nicht nur den Quartband, es gibt den Quintband, den Quinto, es gibt die Folio, das ist 1:1, und es gibt das Duodezim, lauter harmonische Formate. Und wir haben ja auch in unseren DIN-Proportionen auch harmonische Formate. Bloß sind die Wurzelwerte. Aber immerhin der Gedanke der Pythagoreer, dass das Quadrat der Basis und der Höhe, also 3 Quadrat, das ist 9, plus 4 Quadrat, das ist 16, das ist dann die Böschungslänge, die ist 25. Dass das nicht nur ein pythagoreisches Drittel ist, sondern auch eine Quart. Denn wenn ich 4 durch 3 teile, dann kriege ich 4 Drittel. Und 4 Drittel ist dieser Tonabstand. Von der Polizei auf. Die Quart. Und die Quinte wäre dies hier. Das ist offenbar abgelegt, das Signal bei einer U-Bahn, wenn da Leute reingehen, die Tür schließt sich. Weil diese Signale, ob sie sind, harmonische Signale, sind Grundharmonien, die in bei der Tonika Subdominante und Dominante vorkommen. Also C, F, G, C. Das sind die Grundharmonien.
Und wo kommen die Grundharmonien vor? In der Natur, in der Obertonreihe. So. Ich zeige Ihnen nochmal das Experiment mit dem Rohr. Das hat den Jungen großen Eindruck gemacht, aber es ist so. Wenn Sie Obertöne erzeugen, also Sie zerlegen einen Akkord oder Sie schlagen einen Ton auf dem Klavier an, dann klingt nicht nur der Ton, sondern auch die Quarte drunter und die Quinte drüber und die Terzen, die große Terz und die kleine Terz. Und ich kann Ihnen das hier zeigen, indem ich die Geschwindigkeit dieses Rohröffnungs verändere und so allgemach höhere Töne der Obertonreihe erzeuge. Ich muss so aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegendolle. Und das ist der Grundton. Das ist ja bereits der erste Oberton. Also wenn, das wäre etwa C1. Und jetzt kommt B. Und jetzt kommt die Quarte auf G, C2. Und jetzt darauf die Terz. Und dann die kleine Terz. So. Das kommt in der Natur vor. Aber das Erstaunliche ist, dass alle Pyramiden nur diese Walle als Neigen haben. Aber nicht nur immer nur eine Quarte. Und das ganze Spektrum, die Oktav, die Quinte habe ich bereits gespielt, die Quarte ist... Dann kommt die Terz, also wie im Dreiklang, nicht? Dann kommt die kleine Terz. Das ist die kleine Terz, dann kommt die kleinste Terz und so weiter. Wenn Sie das nicht glauben, jetzt passiert nichts, wenn Sie das nicht glauben. Aber ich zeige es Ihnen trotzdem. Wir machen zuerst den musiktheoretischen Teil und dann folge ich sozusagen zur Stützung dieser Einheit, damit Sie diese Einheit kennen, einen arithmetischen und einen geometrischen Teil. Sie sehen hier, wie auf einer Perlenschnur gezogen. Ja,
wir sehen hier drüben nichts, wenn Sie mal nur
ja, in die Richtung. Sie sehen es, ich zeige es auch Ihnen in der Seite. Die verschiedenen Querschnittsformate, das geht mit der Oktav los, dann kommt die Quint, die Quart, die Terz und so weiter. Hier.
Nicht mehr dringend, auch dahin.
So. So. Und diese Reihe der Intervalle ist belegt auf dieser Seite durch die Höhen und die Basen der vorhandenen Pyramiden. Ich komme darauf noch später zu sprechen. Diese mussten ein wenig korrigiert werden, weil sie mit den empirischen Listen der Pyramidenforscher nicht ganz übereinstimmen. So, aber das mache ich später. Jetzt, woran erinnert Sie diese Kurve? Diese Kurve. Es ist der Querschnitt eines Flügelhorns oder einer Trompete. Die Pyramiden bilden in ihrer Abfolge eine Kurve, eine Funktionsgleichung, das ist eine Parabel. Das ist nämlich y gleich x plus 1 zu x. Und alle Intervalle, bei denen im Zähler, also Proportion, 1 mehr ist als im Nenner, also y gleich n plus 1 zu n, sind harmonische Intervalle. Das können Sie im Lexikon unter dem Namen Fourier nachlesen. Die Fourierischen Gleichungen. Und das können Sie bei Plato und Timaios kennenlernen, der schon das alte arithmetische Mittel und das geometrische Mittel und das harmonische Mittel abgeleitet hat
Und Platon hat sogar in den Epinomis 990e, in einem Spätwerk, die partiale Tonreihe, die Naturtonreihe abgeleitet. Die war bekannt in der Antike. Und wenn Sie nach Kairo ins Museum gehen und gucken sich dort die Flöten an, dann stimmen die Abstände der Tone, der Löcher, und gucken sich die Saiteninstrumente an, gucken sich die Mensuren an, sie stimmen. Überall ist diese Kurve erkennbar. Sie kennen diese Kurve übrigens auch bei der Pansflöte.
Bei was?
Der Länge der Röhre. Bei der Pansflöte. Ja. Der Länge der Röhre. Mhm. Bei den Orgelpfeifen sehen Sie die Kurve. Sie sehen die Kurve beim Flügel, wenn Sie den aufmachen, aufklappen.
Bei der Harfe.
In den antiken Auläuten und so weiter. Man wusste in der Antike über diese Zusammenhänge Bescheid. Aber Sie sollten vielleicht erwägen, dass es sehr erstaunlich ist, dass ein Naturgesetz wie die partiale Obertonreihe, das in der Natur vorhanden ist, auch zahlenmäßig, arithmetisch und geometrisch erfasst wurde und verstanden wurde, sodass man es zum Anlass nahm, selbst bei den Pyramiden zu installieren. Jede Pyramide hat einen anderen Ton. Aber sie sind alle harmonisch. Da gibt es keine Pyramide, die einen schiefen Ton hat. Aber die Pyramiden, die wir so kennen, die vom Fürsten Tückler Muskau oder die in Paris oder auf Friedhöfen, die sind alle willkürlich gewählt. Das heißt, die Proportionen stimmen nicht. Bitte fragen Sie ruhig.
Gute Frage. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich kenne nur diesen Begriff der Sphärenharmonie von Pythagoras. In welchem Zusammenhang ist dieser
Machen
Begriff?
Machen wir anschließend.
Das kommt noch. Okay.
Sie sind auf dem richtigen Platz.
Aber die Celsius-Pyramide in Rom, ist die richtig?
Weiß ich nicht, habe es noch nicht nachgemessen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, denn Vitruv hat 10 Bücher über den Hellenismus, so, über die Architektur geschrieben, da finden Sie das auch. Und die ist später. Das Wissen darüber geht im Mittelalter verloren. Ich kann Ihnen auch genau das Datum sagen. In der Antike gab es Arithmetik. Nikomachos von Gerasa, 50 vor Christus, Theon von Smyrna, 150 nach oder vor, egal. Der eine in Izmir, der andere in der Grenze zu Ägypten, haben Arithmetik geschrieben, Handbücher. Und in den antiken Handbüchern war immer eine Abteilung Harmonik. In allen Handbüchern. Und da werden die Dreieckszahlen, Pyramidenzahlen, die der Cheops-Pyramide zugrunde liegen und die bei Platon zu finden sind, erwähnt und auch abgeleitet. Also das Wissen bestand noch. Selbst Boetius hat aus diesen Autoren, die ich gerade erwähnt habe, abgeschrieben in De Musica. Sie kennen vielleicht oder haben davon gehört, dass Boetius das antike Wissen über die Musik durch das Mittelalter in die Neuzeit transportiert hat. Um nur ein Beispiel zu geben, wann das auf Ende der Romanik etwa. Der Bischof von Hildesheim, Bernward, hat 1010 St. Michael. Das ist eine schöne, wenn Sie nach Hildesheim reinkommen, auf einem Hügel auf der rechten Seite, eine schöne romanische Kirche, eine Basilika. Und er hat in dieser Basilika diese Zahlen, die ich hier habe, diese partialen Obertontöne, Oktaven, Quinten, Quarten, mannigfach installiert.
Verwendet?
Ja. Im Fußboden, in der Säulenanordnung, wie das in der Romanik üblich ist. Sie können in die romanische Kirche gehen, ob das nun Wesele ist oder Autun, wohin Sie kommen, oder hier in Bonn. Es werden überall reine Proportionen verbaut. Man weiß es zwar nicht mehr warum, aber sie werden so verbaut. Es hat auch einen Grund darin, weil es ganzzahlig ist. Und ganzzahlige Maße lassen sich sehr gut verbauen. Aber das, was Sie, wenn Sie erschauert werden von der romanischen Schönheit, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen der Fall ist, dann hängt das mit den Zahlen, mit den Proportionen. Beliebige Zahlen, beliebige Proportionen ergeben keineswegs Schönheit. Stellen Sie sich vor, Säulen, die so wie Spaghetti dünn werden oder so dick werden in der Neoromanik wie Fässer. Das ist unharmonisch. Aber gucken Sie sich die Entasis einer griechischen Tempel aus einem dorischen Tempel an. Die ist harmonisch gebaut. Der Grundriss eines dorischen Tempels ist immer 2 zu 1, eine Oktave. Die Säulenanordnung haben immer Intervalle. Die Triglyphe, schon der Wort Tri, zeigt, dass da eine Quinte ist. Das wissen die Kunstgeschichtler, das ist bekannt. Aber dass die Ägypten, die Pyramiden, die Neigung, das Felder enthalten, die Proportion, das ist von mir erfundenen Ding. Und zwar kann ich Ihnen genau sagen, wann das war, wie das war. Ich habe ein Buch über Platons Musiktheorie entworfen. Das ist schon fertig und habe festgestellt, dass er allen Einwänden zugegen, ob das nun Taylor war oder wer auch immer, gegen ihn Einwände und sagte, das sei dunkel, dass er recht hatte und dass es stimmt. Und dass seine Musiktheorie mit der heutigen übereinstimmt. Und dann schlug ich eines Abends, ich war da im Wissenschaftskollegium Berlin, ich war da eingeladen, ich sollte über Platon was arbeiten, aber ich habe was anderes gemacht. Sie werden jetzt schmunzeln. Ich bin gleichzeitig der zweite Vorsitzende des Deutschen Ultraleichtflugverbandes gewesen. Und wir hatten ein Lärmproblem damals zu lösen. Diese Ultraleichtflugzeuge mit diesen Zweitaktermotoren, die gehen einem ziemlich auf die Nerven wie ein Rasenmäher in 50 Meter Höhe. Und die haben uns das Luftfahrtbundesamt und gesagt, ihr könnt diese Fliegerei einführen, ihr müsst die Vögel nur leiser machen. Ja. Und da habe ich mit dem Service des Wissenschaftskollegs, habe ich mir alle Bücher beschafft über die Reduzierung vom Fluglärm. Und dann habe ich gelernt, dass ein Propeller ein Musikinstrument ist. Wenn er sich nämlich dreht, entsteht Drehklang. Und wenn Drehklang entsteht, dann entstehen Terzen, Quinten, Quarten und das ganze Tonspektrum entsteht. Man hört das heute nicht mehr, weil wir Düsenflugzeuge haben, aber wenn Sie ein altes Propellerflugzeug an den Himmel hören, schlägt mir das Herz so höher. Aber dann hören Sie, dass das Klänge sind. Ja? Dass das Klänge sind. Und dann habe ich mir gesagt, das kennst du doch. Das ist dir doch bekannt. Und dann habe ich die nochmal gefunden. Die anleitende Obertonreihe von Plater. Und in Timaios habe ich dann bei der Sphärenharmonie, die Stelle für der pythagoreischen Harmonie, habe ich die pythagoreische Tonleiter abgeleitet gefunden. So, und dann kam mir irgendwie im Hinterkopf diese Quinten und Quarten der Formate. Und dann sah ich eines Tages, das bildet doch, das sind doch Pyramidenquerschnitte. Und dann habe ich mir ein Handbuch für die Pyramiden, also Pyramidenbuch, besorgt. Und siehe da, ich sah in den Listen Winkel, Höhe und Basis heraus und nachgerechnet. Arnold, das ägyptische Lexikon, das ist die Liste auf dem letzten Stand. Seit Napoleons Zeiten hat man diese Messung gemacht und immer weiter verfeinert. Sie sind natürlich die meisten, es haben 90 Pyramiden sind gebaut worden, 29 stehen noch und von den 29 sind mehr als drei Viertel Ruinen. Aber immerhin in Gizeh stehen noch 3 vollkommen erhaltene und auch in Dashur und auch noch woanders. Dann habe ich gesehen, dass diese Intervalle, das Verhältnis Höhe zur Basishälfte, immer nahe an dieser Proportion. Also die Chiffren zum Beispiel, 4 Drittel. Chiffren ist 273 ein Drittel Ellen hoch und 205 Ellen ist die Basishälfte. Und diese beiden Zahlen durcheinander geteilt, geht genau exakt 4 Drittel. Und nicht nur Chiffren. 10 weitere Pyramiden haben diese Quarten. Und dann gibt es noch 5 Pyramiden, die haben die große Terz der Cheops-Pyramide. Die Cheops-Pyramide ist kein Unikat. Die hat eine große Terz im Theater von Malakoff. So, und jetzt habe ich überlegt, was stimmt hier nicht? Erstmal wusste ich, dass empirische Abmessungen immer fehlerhaft sind. Aber man kann die Basis zumindest relativ genau feststellen. Die ist nämlich noch erhalten, auch wenn die Höhle nicht mehr erhalten ist. Und den Winkel kann man über die umliegenden Steine der Verkleidung kann man feststellen. Ich habe mich mit der Ägyptologie beschäftigt. Ich habe den Papyrus Rhind gelesen, Papyrus Duralia, in dem die Pyramidenaufgaben sind. Bau einer Pyramide macht das so. Und habe dann gemerkt, dass in diesen Zahlen, die im Papyrus Rhind und im Papyrus Duralia sind, nur Zahlen aufkommen, die aus den ersten fünf Primzahlen zusammengesetzt sind. Also 1, 2, 3, 5 und 7. Keine größeren Primzahlen, also Produkte. Zum Beispiel ist 210 das Produkt der ersten fünf Primzahlen. Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, sieben ist 210. Die Cheops-Pyramide hat eine Basislänge von 441, das ist 21 zum Quadrat. Und hat 210 Stufen, da springt es Ihnen schon entgegen. So, und dann habe ich nachgerechnet und habe gemerkt, die hatten ein System, ein Mess- und Maßsystem, also eine Elle. Das ist dieser Abstand vom Musikantenknochen bis hier vorne. Das ist eine Elle. Eine Elle hat 7 Handbreit und jede Handbreit hat 4 Finger. Also eine Elle ist 28 Finger. Und dann gibt es noch einen anderen Abstand, das ist der wo die 5 drin vorkommt, das ist der Abstand von hier bis hier. Also es kommen nur die ersten 5 Primzahlen in Pyramiden vor. Das hat zur Konsequenz für die Pyramidologie, dass alle Zahlen, die bis jetzt in die Pyramiden hineingesprochen sind, falsch sind. Es gibt weder die Zahl Pi noch die Zahl E, doch es gibt überhaupt keine irrationale Zahl. Weder einen periodischen Dezimalbruch noch eine irrationale Zahl. Es ist alles Spinnerei, Esoterik. Man hat mit Zahlen gebaut, mit denen man Pyramiden bauen konnte. Wenn Sie zum Beispiel ein Elftel nehmen, ein Elftel ist 0,090 Periode. Dann machen Sie 3 Messungen, da sind Sie schon aus dem Maß. Im Ellenstock. Ist jemand Bautechniker von Ihnen? Nein, aber das kann ich nachvollziehen. Also der Wunsch der Menschheit, in die Pyramiden etwas hineinzuholen, zu interpretieren, den goldenen Schnitt oder die Zahl E oder Pi oder das Wissen der Neuzeit zu installieren und den alten Ägyptern Wissen anzuhängen, das sie gar nicht gehabt haben können. Das ist damit erledigt. Ich meine, das ist eine der wichtigsten Sachen meiner Entdeckung, dass endlich dieses Gestrüpp, Efeu-Gestrüpp von der Cheops-Pyramide, diese Esoterik abgerissen ist und es ist sind ganz einfache Baumechanismen zu
danken. Ich habe noch mal eine ganz kleine Frage. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Quinte, Quarte und dem Zeitalter, wo die Pyramide entstanden ist? Die Musik, die die Pyramide quasi darstellt, zum Zeitalter, der Entstehung der Pyramide?
Die Theorie gab es von Anfang an ab Djoser. Mhm. Djoser hatte einen Architekten Imhotep. Mhm. Und Imhotep hat auch dieses Mess- und Maßsystem eingeführt, also auch die Gewichte, die Längen, die Flächen und die Räume, vor allem beim Messen von Korn und Hafer und sowas, war es wichtig, dass man ein genaues Maß macht. Der hat auch Küchengeschirre genormt und wird deswegen von Platon in der Normal gelobt. Also es wird, Platon war 399, war die Hinrichtung des Sokrates. Ab 399 befand sich Platon mit seinen Sokrates-Schülern, und er war ja auch Sokrates-Schüler, in einer ängstlichen Situation. Sie fürchteten, in Folgeprozesse entwickelt worden sind. Sie sind also geflohen nach Megara, zu Eukleides. Und von Megara ist Platon mit Eudoxus, ein Mathematiker, nach Ägypten gefahren. Das berichten mindestens 8 Agathons. Schriftsteller. Das ist Diogenes Laertius, sicherlich, das ist kein guter Gewährsmann, aber Diodor bildet es,
dann berichtet es Cicero und auch noch, ich komme jetzt nicht auf die Namen, ist auch unwichtig. Er soll 16 Monate dort studiert haben. Ich glaube nicht, dass es 16 Monate war, in Memphis. War aber auch in Gizeh. Da hat Eudoxos noch eine sogenannte Sternwarte eingerichtet, die heute noch steht und ausgegraben ist. Also er hat dort Mathematik, Astronomie und Musiktheorie studiert. Und dann möchte ich Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Das war im Sommer 2002 oder was. Wir waren in Ascona, es war furchtbar heiß. Und ich saß den ganzen Morgen in meinem Pyramidensaal und meine Frau sagte mir, lass uns nach Locarno gehen, da ist Antigma. Ja. Wir gingen dorthin, ich war ziemlich genervt, aber ist egal, ich bin mitgegangen. Und Sie sollen jetzt zuhören, nicht lachen. Wenn man lacht, kann man nicht zuhören. So. Sie sind freier Menschen, Sie können tun lassen, was Sie wollen. Einmal Professor, immer Professor. Also, ich ging dorthin zu den Büchern, meine Frau zu den Möbeln, und ich zu den Büchern und fragte, haben Sie deutsche Bücher? Haben wir nur italienische. Aber ich habe gerade einen Nachlass bekommen, da sind wohl auch deutsche drin. Es steht ein Karton unter dem Tisch. Ich habe den Karton vorgezogen. Was fand ich? Diodor von Siculus. Diodor, der schöne kleine Judäisbändchen. Der hat 50 vor Christus gelebt und das war eine Ausgabe von 1782, doch griechisch-deutsch. Und ich wusste natürlich, diese Stelle dort zu finden war. Ich hatte diese Stelle aus der Literatur gefunden, von Diodor über Platon. Schlug also das erste Band, 98. Kapitel auf, und da stand aber Platon und Kleanthes und alle sind in Ägypten gewesen und haben dort Mathematik, Astronomie und Musiktheorie studiert.
Lauter.
Bitte?
Nicht lauter sprechen.
Musiktheorie studiert. Und dann kommt etwas Folgendes, was aber die Skulpturen anbetrifft, da steht Somata, Baukörper, hatten die Ägypter eine Eigenart, die von den Römern stark abweicht. Denn sie pflegten diese Bauteile in Massen herzustellen, und zwar nach vorher abgesprochenen Proportionen. Nochmal, da fällt das Wort Nomoi. Und da steht dann gleich, Platon soll für seine Nomoi einiges gelernt haben, steht da von Diodor. Und als ich das saß, ich hatte das Buch aufgeschlagen in der Cafeteria, da saß mein Schweizer Ehepaar gegenüber, war sehr, sehr heiß. Und ich habe das Buch dazu geklappt, und dann bräuchte man beide nicht vor, sagte, ist sie nicht gut. Ich muss in dem Moment gleich gewesen sein. Ich hatte es gefangen. Und dann folgt noch ein Satz. Und für diese Proportionen benutzen sie die Zahl 21 und ein Viertel. Ich habe dann später in der Ausgabe von, in der normalen Ausgabe letzter Hand im Diodor gefunden, kein neuzeitlicher Autor hat verstanden, was diese Zahl meint. Aber ich habe es verstanden. Das werde ich aber jetzt nicht im Einzelnen vortragen, denn dann nehme ich Ihnen den Spaß an. Wenn Sie sowas gerne lesen, kaufen Sie das Buch. Und diejenigen, die das Buch kaufen, die kriegen auch noch 2, 3 Blätter hinzu, die sozusagen meinen Vortrag hier erläutern. Den habe ich Ihnen vorenthalten, weil manche von Ihnen dann mit diesen 3 Blättern hochzufrieden nach Hause gehen und sagen, das war's und das, jetzt weiß ich Bescheid, auch das Buch nicht zu kaufen. Aus diesem Grunde.
Jetzt möchte ich was, ja. Ich muss ja, jetzt.
Sie haben noch nicht gesagt, warum das im Mittelalter, also
ja, da bin ich unterbrochen worden. Ja. Ja. Ja.
kleines Büchlein. Institutio Mathematica. Es ist eine Abschrift von Boetius. Und der Bischof von Hildesheim damals, das war ein gebildeter Mathematiker in der Renaissance, nicht so wie heute. Ja? Der hat in diesem Büchlein stehen die Pyramidenzahlen. Da stehen die Numeri Solidi, das sind die Raumzahlen und die Pyramidenzahlen, die ich gleich noch beibringen werde, aufgeschrieben. Ist kein Zusammenhang zu den Pyramiden, schafft nur das Wort Pyramide. Pyramide ist steht. Ganz, dass sie mit solchen Zahlen misst man die Pyramide. Und dann hat dieser Bischof, durch den Architekten, den er hatte, diese Zahlen in der Kirche im Fußboden und in den Proportionen überhaupt nachbauen lassen. Und so kam sozusagen Platons Sphärenharmonie in die Romanik. Gleichsam unbewusst durch Bauhüttenregeln. Das ist zwar der Kunstgeschichte bekannt, aber der Zusammenhang zu den konkreten Pyramiden, der ist tatsächlich neu. So, habe ich jetzt die Frage beantwortet?
Ich möchte auch noch eine abseitige Kleinigkeit nachfragen zum Drehklang, zu Ihrer Funktion als zweiter Vorsitzender der Leichtflieger. Sie haben ja eine abseitige Tätigkeit übernommen. Konnten Sie
das? So abseitig, das ist ungeheuer wichtig, der Fluglärm zu reduzieren.
Eben, deshalb frage ich nach, ist es Ihnen dann gelungen?
Ja.
Können Sie das noch ein wenig skizzieren, den Drehklang?
Ist Ihnen aufgefallen, dass die Düsenflugzeuge, die großen Flugzeuge, in den letzten 20 Jahren leiser geworden sind? Ja. Das liegt daran, dass nicht mal mit dem Schub geflogen wird, der einen zusätzlichen Donnerkraft machte, sondern dass der Düsenmotor einen Propeller, einen Impellerantrieb. Die gegenwärtigen Flugzeuge haben einen großen Radius in den Schubgondeln. Je größer der Radius, desto besser ist die Leistung. Die steigt nämlich mit der Drehzahl in der dritten Potenz. Die Blätter, der Lärm an den Blattspitzen entsteht dadurch, also dann, wenn das sich dreht, dann dreht sich das hier oben schneller als da unten, weil das einen größeren Weg durchmessen muss. Können Sie sich das vorstellen, dass die Strömung hier oben viel schneller ist als hier unten. So. Und gleichzeitig wird die Luft nach außen geschleudert. Wenn jetzt am Blattende der Sog auf der Oberseite und der Druck auf der Unterseite sich mischen, dann entsteht ein sogenannter Widerstand. Induzierter Widerstand, nennt man. Das ist ja eine Wirbelschleppe. Wenn Sie mal mit dem Flugzeug gelandet sind, dann werden Sie an den Tragflächen im Landeanflug rechts und links so graue Nebelschleier sehen. Da kondensiert nämlich das Wasser. Genauso wie wenn Sie eine Coca-Flasche öffnen. Dann steht auch ein bisschen Nebel. Das ist der induzierte Widerstand. Und der induzierte Widerstand, der schluckt allein 10% der Leistung. Wenn man aber den Propeller, das Blatt, dicht am Rand des Rohrs laufen lässt und einen ganz kleinen Spalt lässt, der sich beim Volllastlaufen zusetzt, denn wenn die Turbine Volllast läuft, dann werden die Blätter länger, Millimeter, durch die Zentrifugalkraft und fräsen sich dann so allgemein in Honeycomb-Gewebe ein und werden dicht. Dann wird der Widerstand kopiert. Und die zusätzliche Leistung wird frei. Und der Lärm wird verringert.
Entschuldigung, ich kann das so nicht kopieren.
Bitte?
Sich erledigt.
Ich habe eine Bedienungsschwierigkeit, weil ich nur als Handy habe.
Achso. So, habe ich das jetzt ausführlich genug erklärt? Aber die Tatsache, dass der Lärm, der nicht wegzukriegen ist, vom Drehklang herrührt, der ist nämlich nicht wegzukriegen. Es sei denn, der Propeller steht, man ist nicht wegzukriegen, den habe ich dort gelernt. Und ich abends habe mich mit der Pflicht gemäß mit Platon beschäftigt. Und dann wird die Zahlen kennst du doch. Ja, und so bin ich zu dieser Entdeckung gekommen. Ja, jetzt möchte ich Ihnen nochmal die verloren gegangene Einheit zwischen Arithmetik, Geometrie und Musiktheorie, die habe ich jetzt erschöpfend behandelt, noch nicht ganz zeigen.
Wenn Sie sich an die Schule erinnern, ich hoffe, oder ich wünsche mir, dass Sie eine gute Erinnerung haben, dann erinnern Sie sich an das Binom a plus b in Klammern zum Quadrat. Das ist ein a Quadrat. A plus b in Klammern zum Quadrat ist ein a Quadrat plus 2ab plus 1b Quadrat. So haben Sie es gelernt. Aber Sie haben es nicht gelernt, dass das in einem Dreieck geometrisch darstellbar ist. Ja, das ist nämlich hier ein Quadrat, a Quadrat, und das ist noch ein Quadrat. Die treffen sich hier an der Spitze. Und was da an der Seite sitzt, ist ein ab und das ist nochmal ein b, das sind insgesamt zwei ab. Also ein a Quadrat plus ein b Quadrat plus zwei ab. Hat es jetzt verstanden? Ja. Das wurde Ihnen in der Mathematik gar nicht gezeigt. Weil Arithmetik und Geometrie zwei verschiedene Dinge sind. In der Neuzeit, statt einer Einheit zu sein.
Wir haben es auf Dreieck gelernt.
Da komme ich da vielleicht hin. Deswegen mache ich das doch. So,
haben Sie es? Also das ist jetzt versteckt.
So, ist zauberig.
Das habe ich in den letzten Tagen für Sie gebastelt. Was das Schwarze ist, ist der Abschliff von der Maschine. Das sieht ja ganz hübsch aus. Das ist jetzt das Gleiche, was wir gerade hatten räumlich. Das ist, was wir hatten gerade die zweite Reihe oder die dritte Reihe vom Pascal's Dreieck. 1, 2, 1. Jetzt kommt die dritte Reihe. Kennt jemand das Pascal'sche Dreieck? Also, wenn ich jetzt habe a plus b in Klammern hoch 3, was passiert dann? Dann habe ich ein a hoch 3.
Moment, ich habe ja nichts mehr mit den Daumen, da wird gequatscht.
Ja, ein a Quadrat, ein a hoch 3, also a plus b in Klammern hoch 3, ja, gibt ein a hoch 3, 3 a Quadrat b plus 3 b Quadrat a, plus 1 b hoch 3. So, ich habe das mal versucht, diese verschiedenen Typen darzustellen. Hier ist das a hoch 3 und hier habe ich b hoch 3. Das sind beides Quadrate, also Quadrate, ja? Da. Kubikzahlen. Und dann sind das hier die 3a Quadrat b und ein a Quadrat b und ein a Quadrat a. Diese Flächen da sind der aufgeklappte Kubus. Dieser Kubus ist Seitenlänge hoch 3. Und er setzt sich eben aus diesen einzelnen Typen zusammen. Das nennt man in der Mathematik, nennt man das Verpackung. Das hat auch in der Technik einen Sinn, weil man solche Gesetze benutzen kann, um eine Verpackung zu optimieren. Wenn ich das nämlich jetzt auseinandernehme, das werde ich aber nicht tun. Sie glauben mir auch eh, dass das so ist. Ich hoffe, dass Sie mir das glauben. Denn ich war selbst überrascht, dass es stimmte. Gut. Dann haben wir die sogenannten Binomialkoeffizienten. Die Binomialkoeffizienten sind solche Koeffizienten, die im Pascal'schen Dreieck entstehen. Also wir haben hier 1 a hoch 3, 3 a Quadrat b, 3 und 1. Das heißt, wir haben diese Reihe. Den abstrakten Zahlen a und b sind ganze Zahlen zugeordnet. Und das geht in einem Dreieck auseinander. Und wenn Sie jetzt, also, wir sind bei dieser Reihe. Und diese Reihe kann man unten sehen, 1 a hoch 3, 3 a Quadrat b und 3 b a Quadrat plus 1 b hoch 3. Ja? Man sieht das jetzt hier, wir hatten vorhin diese Reihe. Es ist das Schöne,
dass wir acht Körper, acht Teile. Warum acht? Kann wieder jemand Antwort drauf geben? Weil das die zweite Reihe ist von einem Dreieck. Das ist nämlich 8 ist 2 hoch 3. Und wenn Sie ein Pyramidion nehmen und nehmen Sie die zweite Reihe, dann muss das Pyramidion 1 sein und die zweite Reihe muss aus 7 Pyramidion bestehen, um 8 zu erreichen. Denn eine Pyramide von ihrer Spitze wächst in dritter Potenz, weil wir uns im Raum befinden. Auf ein Pyramidion folgen 8 Pyramidions, natürlich verpackt, das zeige ich Ihnen gleich, verpackt und dann kommen 3 hoch 3 und 4 hoch 3 und 5 hoch 3 und so weiter in gerader Zahl, bis die Pyramide vollständig dargestellt ist. Das wussten die Ägypter, denn die Ägypter hatten eine Formel, die von unserer Formel von der Pyramide abweicht. Aber es ist, war das gleiche Ergebnis, sonst hätte es ja auch nicht geklappt. Also, wir haben für das Pyramidenvolumen die Formel h Drittel mal b Quadrat, die Basis zum Quadrat mal h Drittel. Die Ägypter haben diesen Ausdruck in der zweiten Reihe geteilt durch 2 hoch 3, in dritter Reihe durch 3 hoch 3. Das bedeutete, wenn ich das Gesamtvolumen des Pyramidions, der Pyramide durch das Pyramidionvolumen teile, kriege ich die Stufenzahl hoch 3. Also Pyramiden mal Stufenzahl hoch 3 gibt das Gesamtvolumen der Pyramide. Und das kann ich Ihnen jetzt hier auch zeigen. Das haben Sie auch in der Schule. Ich glaube, das hat auch noch gar kein Mathematiker zu sehen bekommen. Dies mache ich jetzt mal auseinander. So. Und dann werde ich Ihnen zeigen, wie die Ägypter, die alten Ägypter, sie haben nicht so gebaut. Das war viel zu aufwendig, sowas zu bauen. Das haben sie nur einmal gebaut, an der Spitze. Da muss ich Ihnen auch gleich eine Anekdote darüber erzählen, aber ich mache es besser gleich, sonst vergesse ich das. Sie haben ja in einem Film gesehen, dass ich in Meidum war. Und Meidum ist die einzige Pyramide in Ägypten, die gleich hohe Stufen hat. Und da konnte ich meine diese Theorie überprüfen. Und da habe ich zu Hause aus den Büchern die Höhe und die Basis kennengelernt. Ich habe sie korrigiert, weil sie falsch angegeben war. Korrigiert und falsch angegeben. Habe ich sie korrigiert und habe festgestellt, dass die Stufenhöhe 46 cm ist und die Klammerwerk ist 50 cm. Das stimmte also. Und jetzt hatte ich ich hatte kein Problem. Ich habe nachgeguckt in den Listen, dass im Kairo im Museum stehen einige Pyramidions und vor allen Dingen das von Amenemhat III, das Schuh. Dieses Pyramidion ist mit 1,87 Meter angegeben. Es kann nicht sein, habe ich mir gesagt. 1,87 Meter, da ist die 13 drin und die 17, die Primzahlen, das kann nicht sein. Also muss ich suchen, wo finde ich einen Wert, der diesem Wert am nächsten kommt, der nur die ersten 5 Primzahlen hält. Das ist 1,75, also 5 cm mehr. Und jetzt habe ich das behauptet in der Literatur und dann hat man mir das um die Ohren geschlagen. Jetzt bin ich nach Ägypten gefahren. Ich hatte Angst, dass ich im Museum verhaftet werden würde, weil ich an den Pyramiden anfing anzumessen. Man darf die Objekte nicht anfassen. Man wird auch vorher durchleuchtet, ob man irgendwelche Metallgegenstände, ein Messband oder sowas hat. Aber ich habe mir dadurch geholfen, dass ich dieses Messband nahm, nämlich das von meiner Frau. Und an dem Tag, als ich mich da herzklopfend ins Museum ging, da war ein ganzes Kreuzfahrtschiff im Museum. Da war ein solches Gedränge, dass ich überhaupt ohne Mühe messen konnte. Ja? Und siehe da, es war 1,87,5 Meter. Und die Böschungslänge habe ich auch gemessen. Und das war 1,36 Meter, das hat er auch vorhergesagt.
Und da wusste ich jetzt auf einmal, jetzt können Sie mich alle mal, jetzt habe ich es gefunden. Ja. Und jetzt habe ich auch die Theorie aller 29 Pyramiden inzwischen gefunden und bin gerade das zur Veröffentlichung vorzubereiten. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, passen Sie mal auf. Jetzt bauen wir mal eine Pyramide. Wir nehmen ein weißes Blatt. So.
Oben drauf auf den Schwarzen.
Ja, oben drauf auf den Schwarzen. Ich stelle erstmal vier Pyramidions. Dann nehme ich ein Gummiband, damit die nicht auseinander driften. So. Und jetzt fülle ich, das ist Nummer 4. Jetzt fülle ich diese Lücken, die hier entstehen, mit einem halben Pyramidion aus. Wenn ich jetzt eine Dame hätte mit einer ruhigen Hand, dann wäre mir geholfen, aber es geht. So.
Da ist noch eins.
Hier ist noch eins. So, jetzt habe ich vier Pyramidions und vier halbe, das sind
sechs.
Und das ist 7. Und das ist 8. Genauso wie hier. Das ist, da brauchen Sie nicht, damit Sie hier klatschen, da müssen Sie dem lieben Gott dankbar sein, dass er die Welt so gemacht hat. So. Diese Anordnung ist wunderbar bautechnisch umzusetzen, weil man aus der Zahl der Pyramidions die Zahl der Normsteine herstellen kann. Und ich habe auch eine Stückliste aufgestellt. Ich habe eine komplette Stückliste der Pyramide darstellen können. Und sie stimmt. Zum ersten Mal in der Geschichte stimmen alle diese Werte. Und damit komme ich zum Schluss meines Vortrags. Warum die stimmen? Warum stimmen meine Abmessungen? Und warum stimmt das? Und warum stimmen die Intervalle? Die Sache war im Grunde sehr, sehr einfach. Ich habe schon gesagt, die Ägypter haben nur die ersten 5 Primzahlen verbaut, also Produkte aus diesen Zahlen. Und eine Elle ist diese, und diese eine Elle hat 28 Finger und 4 Handbreit, 7 Handbreit, 4 Finger. Ich konnte jetzt die Werte, die angegeben war, folgendermaßen überprüfen. Es waren angegeben in den Listen, erstmal, was unterscheidet, das habe ich vergessen, eine Pyramide von einem Kubus? Eine Pyramide ist ein Drittel eines Kubus, eines Würfels. Das ist ganz klar, wenn man die Oberfläche kreuzt und runterzieht, kriegt man. Und deswegen sehen die 8 Würfel anders aus wie die 8 Pyramiden. Aber es ist die gleiche Zahl. Und was das Volumen anbetrifft, auch. So. Wenn man also eine Pyramide die Höhe hat und die Basishälfte, dann entsteht hier ein Winkel. Das Verhältnis der Höhe zur Basishälfte macht diesen Winkel aus, den Böschungswinkel nennt man den. Der Böschungswinkel, das ist ein Begriff, den kriegt man nicht im Kopf. Das sind einfach, Sie müssen sich hier vorstellen, Sie klappen zwei Dreiecke zur Mitte zusammen. Die treffen sich an der Spitze und dann zwei Dreiecke auf der anderen Seite. Und die Neigung dieser Wand, dieser Dreieckswand, das ist der Böschungswinkel. Und der bildet sich aus der Mittelsenkrechte zu der Waagerechten, die von der Mitte der Böschung in die Zentrum geht. Das ist der Böschungswinkel. Und der Böschungswinkel ist eine rationale Proportion, n plus 1 zu n. Also bei 4 Drittel ist es Arcus Tangens 4 Drittel, das ist 53,13 Grad. und in der Literatur waren 53 Grad, es waren 53,5 Grad angegeben oder 54 Grad oder wie auch immer für diese Pyramide. Also lauter Währungswerte. Und wenn ich jetzt nun sagte, dann haben wir die Wellen angeguckt, die Höhe war zum Beispiel nicht 93, war mit 93 angegeben, aber sie wäre 93 ein Drittel. Und die Basis sind alle ganzzahlig bei den Ägypten, die sind relativ genau. Ich konnte also die Angaben in den Handbüchern korrigieren, indem ich bloß den Winkel, ich musste Tangens 53,13 ist 4 Drittel, ne? Ich konnte das überprüfen, mathematisch überprüfen. Der Arcus-Tangens ist umgekehrt, 4 Drittel ist da 53,3. Welcher Winkel es sein muss, genau. Ja. Und dann habe ich mit dem Satz des Pythagoras, habe ich die Höhe zum Quadrat, plus die Basishälfte zum Quadrat, musste die Böschungslänge zum Quadrat geben. Gut. Dann habe ich den Winkel genommen, Sinus Gamma halbe, der Gamma-Winkel ist der oben in der Spitze des Dreiecks. Sinus Gamma halbe ist Gegenkathete durch Böschungslänge. Also man kann den Winkel auf zweierlei Arten bestimmen. Cosinus und Sinus, aber es ist hier durch den Sinus, weil die Höhe ist bei den meisten Pyramiden nicht mehr erhalten. Also man kann das überprüfen. Und wenn man denn die Listen überprüft mit diesen beiden Proben, dann sieht man sofort, es gibt doppelte Böschungslänge und die Winkelsumme im Dreieck ist nicht 180 Grad, sondern 979 oder 182. Die Listen stimmen nicht. Und wenn man dann den vermuteten Böschungswinkel, die vermutete Länge nimmt, die nur die ersten fünf Primzahlen enthält, dann stimmte es auf einmal. Und was blieb zurück? Nur die musikalischen Intervalle. Also das ist eine so... Scott Alliard wäre stolz auf mich, wenn ich das also die Detektivgeschichte einführte. Es ist so einfach und die Leute haben das an Napoleons Zeiten nutzt die Ägypten nicht. 19 Pyramiden konnten nicht gebaut werden, weil sich die vier Kanten nicht in der Spitze getroffen hätten, die hätten sich so getroffen. Und dann wäre die Arbeit von 20 Jahren oder 30 Jahren umsonst gewesen. Aber da sie sie gebaut haben, da sie stimmen, müssen sie, sie können gar nicht anders als diese Zahlen, die Korff schon vorgeschrieben hat.